Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, eine Kollektenbitte ist der heutige Bibelabschnitt zum Erntedankfest. Paulus ermutigt die Gemeinde und Korinth zu einer Spende für die Gemeinde in Jerusalem. 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 15. Er schreibt: Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein, in allen Dingen zu geben, in aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über eurem Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Ein Kollektenbrief also, und auf drei Aspekte möchte ich aufmerksam machen. Das Erste, was hier auffällt, ist das dankbare Gottvertrauen, zu dem der Apostel ermutigt. Gott aber sei Dank. Darum geht es zum Erntedankfest. Darum geht es auch beim Abendmahl, das ja in anderen Kirchen Eucharistie heißt, Danksagung. Liebe Gemeinde, wer sich einige stille Augenblicke gönnt, um einmal auf sich wirken zu lassen, was wir alles haben, der wird aus dem Danken nicht mehr rauskommen. Nahrung, Kleidung, Wohnung, Körper, Geist, Kunst, Kultur, geordnetes Staatswesen, Gesundheitswesen, soziale Sicherheiten, Frieden, Freiheit, Beruf, Freizeit, Partner, Freunde, Beziehungen, Gemeinde. Ja, und bei jedem dieser Punkte könnten wir jetzt zig Unterpunkte auch noch finden. Wie sind wir reich beschenkt? Gott aber sei Dank. So beendet Paulus also seinen Kollektenbrief eine Spendenwerbung. Er sammelt für die Mutter aller Gemeinden, für Jerusalem. Die Heidenchristen sollen Geld für die Judenchristen geben. Sie sollen das nicht aus Zwang tun oder unwillig, sie sollen abgeben und das auch noch fröhlich, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Die weltliche Variante dieses Satzes heißt: Teilen macht Spaß, und war vor 30 Jahren ein bekanntes Kinderlied. Macht Teilen wirklich Spaß? Macht Abgeben Spaß? Als wir auf die Welt kamen, waren wir ja in der Lage, unsere Bedürfnisse lautstark zu äußern. Und dann mussten wir gestillt werden. Dann gaben wir Ruhe und wir konnten sogar lächeln. Aber dankbar waren wir noch lange nicht. Später haben uns unsere Erziehungsberechtigten gequält, bis wir es begriffen hatten. Wir wollten was haben. Wie heißt das? Bitte. Zauberwort. Und wenn wir was bekommen hatten, dann hieß es wieder: Wie heißt das? Danke. So wurden wir dressiert, Danke zu sagen. Aber dankbar waren wir damit noch lange nicht. Wir haben ein Verhalten eingeübt und es dauerte noch ein paar Jahre, bis sich in unserer Seele eine Weiche stellte und wir die Fähigkeit entwickelten, dankbar zu sein. Die Fähigkeit, sich als ein beschenkter Mensch zu sehen. Manche Menschen haben diese Weichenstellung nicht gemacht und sie fahren auf ihrem frühkindlichen Gleis weiter, will haben. Da ist man dann immer hellwach, wenn es um die Dinge geht, die man nicht hat. Und weil es fast immer Dinge gibt, die man will und die man nicht hat, bohren sich Unzufriedenheit und Neid ins Herz. Paulus gibt sich Mühe, die Christen in Korinth zum Abgeben zu bewegen. Und mit dem Bild von Saat und Ernte erinnert er an die Erfahrung, die jeder Bauer kennt. Wenn ich ein Gefäß habe mit Korn, dann kann ich daraus Mehl machen und Brot backen. Dann ist das Korn weg. Ich kann es aber auch aussehen. Dann ist es auch weg. Aber mit etwas Geduld wird sich die Aussaat mit der Ernte vervielfältigen. Wer gibt, sagt er, wird empfangen, und was wir für Gott verschenken, kommt in irgendeiner Weise wieder zurück. Immer wieder werden wir Menschen, die empfangen sollen und dürfen, Gott sei Dank. Das Zweite, was in diesem Abschnitt auffällt, ist eine Dankbarkeit ohne Berechnung. Dankbarkeit ohne Berechnung. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Meine Erstbegegnung mit diesem Bibelwort hatte ich mit 12 Jahren. Ich war gerade getauft, da kam der Kassierer meiner Gemeinde zu mir, gab mir ein kleines Klappkärtchen. Es war das Quittungskärtchen für den Gemeindebeitrag. Mir wurde erklärt, dass man als Gemeindemitglied für die Gemeinde zu sorgen hat und als Richtwert gilt, dass man den Zehnten von seinem Einkommen geben soll. Nun wusste ich also Bescheid und stellte mich dann Monat für Monat am Tisch des Kassierers an, um meinen Beitrag abzuliefern. Bei 1 Mark Taschengeld macht das 1 Groschen. So hieß das damals, liebe Jugendlichen. Wenn ich mir irgendetwas dazu verdiente, war das natürlich entsprechend zu versteuern. Und auf diesem Kärtchen stand: einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Eines Tages hörte ich im Kindergottesdienst die Geschichte von einem Mann, der sein ganzes Vermögen an Arme verschenkt hat und den Gott dann so reich gesegnet hat, dass er hinterher viel mehr hatte. Das ist eine gute Idee, dachte ich. Also gab ich mein ganzes Taschengeld für 1 Monat ab. Das müsste Gott doch segnen. Was passierte? Ich war 1 Monat lang pleite. Nichts passierte. Ich war enttäuscht. Im nächsten Monat gab ich nichts. Was passierte? Ich war 1 ganzen Monat pleite, weil ich hatte meine Mark verloren. Ich habe 8 bis 10 Wochen gebraucht, um zu lernen, dass man mit Gott keine Geschäfte machen muss. Ich kann nicht abgeben mit der Rechnung, dass Gott mir dann mehr zurückgeben wird. Auch wenn beim Propheten Maleachi steht, dass wir unseren Zehnten in voller Höhe abgeben sollen und erfahren werden, wie Gott die Fenster des Himmels auftut und uns mit Segen überschüttet, mit Gott ein Verhältnis der Berechnung zu tun, das geht nicht. Und seit meiner Jugend habe ich und dann auch wir als Familie erlebt, dass Gott gerne gibt. Ich habe nicht oft erlebt, dass Gott auf eine Geldspende mit Geld geantwortet hat. Ich habe auch erlebt, dass ich gebe und nicht gleich erkennen kann, ob eine Erfahrung der Güte Gottes dann damit im Zusammenhang steht. Aber im Laufe meines Lebens habe ich offene Augen bekommen, wie sehr Gott für uns sorgt und dass wir in allen Dingen unseres Lebens ihm vertrauen dürfen. Mit Gott sollte man kein berechnendes Verhältnis führen, denn Berechnung, liebe Gemeinde, passt nicht zur Liebe. Wir sollen Gott unser Leben zur Verfügung stellen. In einem Tischgebet heißt es: alles, was wir sind und haben, kommt, o Gott, von dir. Manche Menschen, die sich mit schwerer Arbeit durchs Leben kämpfen oder gekämpft haben, die sagen dann: mir hat keiner was geschenkt. Aber ich halte das für Irrtum. Dass wir denken können, dass wir Begabungen haben, dass wir in einem reichen Land leben, was ist das anderes als Geschenk? Also dankbar sein, voller Gottvertrauen und nicht berechnend. Kommen wir nun auf diesen ganzen historischen Zusammenhang und auf die Frage: wie hängt denn nun eigentlich Geld und geistliches Leben zusammen? Paulus möchte also die Christen in Korinth zu einer großzügigen Spende für die Jerusalemer Gemeinde gewinnen. 2 Kapitel schreibt er dazu im 2. Korintherbrief. Das ist eine Menge Papyrus für die damalige Zeit. Er spricht von den verfolgten Gemeinden in Mazedonien, die, obwohl sie arm sind, eine beträchtliche Summe zusammengelegt haben. Er spricht davon, dass die Korinther aus ihrem Überfluss abgeben sollen und dass sie bei anderen Mangel ausgleichen sollen. Und er appelliert an ihr Gerechtigkeitsempfinden. Er erinnert an Jesus, der arm wurde für uns. Warum war ihm ausgerechnet die Kollekte für Jerusalem so wichtig? Paulus hatte nämlich mit der Jerusalemer Gemeindeleitung eine Abmachung. Petrus, Johannes und Jakobus, also seine Kollegen, die Jerusalemer Fraktion, sie hatten gesagt, sie würden sich dem Juden zuwenden in ihrer missionarischen Arbeit und Paulus sollte für die nichtjüdische Welt zuständig sein. Die Jerusalemer Gemeinde verzichtete auf die Forderung, dass die Christen aus den anderen Völkern die jüdische Glaubens- und Lebensweise zu übernehmen hatten. Insbesondere das Thema Beschneidung war damit vom Tisch. Aber Teil der Abmachung war, dass Paulus Geld für die inzwischen arm gewordenen Jesusleute in Jerusalem sammeln sollte. Das war der Deal. Wir lassen euch frei und ihr sorgt für uns. Vermischen sich jetzt hier Glaube und Geld? Ist das so, als würde eine Gemeindeleitung zu Mitgliedern sagen, du musst dich nicht an alle christlichen Grundsätze halten, Hauptsache du gibst deinen Gemeindebeitrag? Aber es ist etwas komplizierter, denn wie hängt das hier zusammen, das Materielle und das Geistliche? Muss sich geistliches Leben nicht immer wieder auch materialisieren, also Hand und Fuß bekommen? Und muss das Materielle, das wir haben, nicht auch immer wieder geistlich bedacht und in den Dienst gestellt werden? Paulus hat sein Wort gegeben, er hat seine Hand darauf gegeben und dieses Kollektenprojekt hat ihn längere Zeit begleitet. Und in der Abmachung wurde deutlich, als christliche Gemeinden, die weit verstreut sind, bilden wir ein Netzwerk. Und wir werden uns beistehen mit dem, was wir gerade haben und auch mit dem, was wir gerade nicht haben. Wir werden Mangel, den andere haben, nicht hinnehmen. Wir werden vor Ort selbstständige Gemeinden sein, aber wir gehören zusammen. Damit war dieses gemeinsame Kollektenprojekt eigentlich ein Zeichen für die Einheit der Kirche. Es ging ja nicht darum, dass die in Jerusalem mit irgendetwas protzen wollten, sondern es ging um gelebte Solidarität. Die geglaubte und behauptete Einheit sollte nun auch im Teilen Hand und Fuß bekommen. Nach allem, was die neutestamentliche Forschung vermutet, ist Paulus zwar bei seinem letzten Aufenthalt in Jerusalem mit einer Delegation aus heidenchristlichen Gemeinden und mit der Kollekte dort angekommen, aber unabhängig von der alten Abmachung hatte sich dort inzwischen eine starke Anti-Paulus-Fraktion gebildet. Sie hatten sich radikalisiert und waren zu Feinden des Paulus geworden und sahen in ihm einen Verräter ihres Glaubens. Jetzt kam die Jerusalemer Gemeindeleitung unter Druck. Wenn sie jetzt das Geld von den Heiden annehmen würden, dann würde sich ja bestätigen, dass die Jesusbewegung von den Heiden unterwandert ist. Und statt das Geld nun den Armen zu geben, wie ursprünglich verabredet, wird Paulus aufgefordert, erstmal teure religiöse Rituale am Tempel zu bezahlen. Er soll so seine Rechtgläubigkeit unter Beweis stellen. Geht also nicht schön aus, diese Geschichte. Er hat sein Versprechen gehalten und gesammelt, aber die Sehnsucht, wir sind eins, wir stehen einander bei, das konnte nicht gelebt werden. Und das wird bitter für ihn gewesen sein. Es ist nicht gelungen, dass Geist und Geld Hand in Hand gingen. Und das, liebe Gemeinde, zieht sich ja durch die Kirchengeschichte. Immer wieder gibt es Skandale, da sieht man, dass irgendwo geprotzt wird, dass Geld aus dem Fenster geschmissen wird, dass Geld auch veruntreut wird. Aber ganz, ganz oft geht es auch gut, dass Geist und Geld Hand in Hand gehen. Da wird ganz leise und still gespendet, geteilt und Verantwortung gelebt. Für Paulus gab es also diesen tiefen Zusammenhang zwischen geistlichem Leben und dem Teilen, dem Geld. Es geht also nicht darum, dass wir mit Gott einen Deal machen, ich gebe dir und dann gibst du mir viel mehr. Es geht nicht darum, dass wir uns wohlerzogen irgendwie erkenntlich zeigen, sondern, liebe Gemeinde, es geht darum, dass wir Gott sei Dank Menschen werden. Menschen, die von Herzen empfangen, werden auch Menschen, die von Herzen teilen können. Und wahrscheinlich werden wir alle dann zu fröhlichen Gebern, wenn wir dankbare Empfänger geworden sind. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Amen.